Ich weiß nicht, wer von euch Billy Graham kennt, großer Evangelist. Man kennt ihn immer nur so als alten Mann aus den Bildern, ne? Aber der war auch mal jung. Und es gibt ein Bild, da steht dann da so in der Kanzel, das heißt, steht eigentlich so. Okay, aber das muss ich mal denken, wahrscheinlich rede ich deswegen lieber an einem Pult. Aber okay, wir finden uns noch zurecht. Wir sind schon mitten in der Passionszeit. Und wir haben vor, bis zu Ostern das Markus-Evangelium durchzugehen. Nicht komplett, ab Kapitel 14. Und auch nicht jede Passage, aber vorwiegend jede Passage. Es ist die Passionsgeschichte. Sie taucht in jedem der vier Evangelien, Lebensberichte von Jesus auf. Und erstaunlich großer Teil in seinem Lebensbericht nimmt sein Ende, seine letzten Stunden ein. Und deswegen gehen wir die jetzt auch detailliert so ein wenig durch. Und ich freue mich darauf. In allem Basteln und Präsentation und so ist mir eben gerade aufgefallen, ich habe den Text nicht als Präsi. Deswegen dürft ihr wie in guter alter Zeit auf die Worte aus Markus 14 hören. Die Verse 10 bis 21. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn, nämlich Jesus, an sie verriete. Als sie das hörten, wurden sie froh und versprachen ihm, Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Und am ersten Tage der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passahlamm bereiten, damit du es essen kannst? Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in die Stadt und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser. Folgt ihm und wo er hineingeht, da spricht zu dem Hausherrn. Der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird dich einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und vorbereitet ist. Dort richtet für uns zu. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend kam er mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn einer nach dem anderen, bin ich's? Er aber sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in den Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Die Passion Christi nennen wir diese Reihe.
An dieser Stelle gab es leider eine kurze Lücke in der Tonaufnahme.
Ein bisschen trübe und so. Und dann fährt einer erst neben mir, dann fährt er hinter mir drauf und ich sehe im Rückspiegel, es gibt so Menschen, die können einfach nicht mitdenken. Ne? Also die erkennt man gleich. Die fahren nicht umsichtig, ungeschickt, wie sie fahren. Und dann hat er noch nicht mal Licht angehabt. Alle fahren mit Licht um die Uhrzeit und ich merke schon, wie es mir rattert. Ja, das hängt eine mit dem anderen zusammen. Gut. Genau, ohne Licht. Danke für die Unterscheidung. Ich fahre weiter, kurz vor meinem Ziel. Realisiere, ich bin ja mit dem Kleinbus meines Schwiegervaters unterwegs, älterer Jahrgang. Und bei denen geht das Licht noch nicht automatisch an, wenn man das Auto startet. Und ich fahre die ganze Zeit ohne Licht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal geht es uns so mit Judas. das ist so eine Gestalt, so, ja, arme Sau, ey, der musste den Jesus verraten und dann kriegt er noch einen drüber. Aber das hat mit unserem Leben nichts zu tun, irgendeine traurige Gestalt. Und man guckt so auf den so drauf, so wie, ah, das ist einer, der ohne Licht fährt, der hat es nicht geblickt. Also einer von den Jüngern, ja, aber weit weg von mir. Aber dieser Text drückt ihn uns ganz nah ran, werdet ihr gleich sehen. Und sagt, nee, warte mal, diese ganze Judas-Person, die will was über dich sagen, auch über mich. Und deswegen lasst ihn uns nicht gleich wegdrücken. Genau. Und eigentlich sind es drei Sachen, die wir uns anschauen wollen an diesem Judas oder an dieser Passage, die wir gerade hören. Es ist nicht nur Judas, es ist natürlich auch Jesus. Und die haben das Potenzial, einen zu verändern, die drei Gedanken, wenn ihr sie verinnerlicht. Die erste Sache, die wir lernen aus dieser Passage ist, jeder ist nämlich ein Verräter. Es ist doch interessant, wie Jesus hier einleitet. Heißt es, und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Einer. Und dann fragen sie, bin ich's? Doch nicht etwa ich, oder? Ich? Es kann unterschiedliche Gründe haben, warum Jesus so vorgeht. Ich glaube, einer ist, dass jeder sich hier angesprochen fühlt. Er möchte, glaube ich, dass jeder einen Blick in sein Herz wirft. Und die Reaktion ist, dass jeder von seinen Leuten da fragt, bin ich's? Und jetzt müsst ihr euch überlegen, im Orient heißt Tischgemeinschaft, gastfrei zu sein, heißt Lebensgemeinschaft, ist ein Stück weg Vorwegnahme des Schaloms, des Friedens, der sich hier versammelt, sozusagen eine Einheit, Gemeinschaft, ja sogar von Freunden, ihr Lieben. Und hier sind die engsten Freunde. Ja, es ist immer wieder einer von den Zwölfen. Seine Schüler, die alles mit ihm machen durften. Und er sagt, einer von denen wird mich verraten. Einer von denen. Es ist der Moment, wo er gleich über seinen Tod reden wird. Es ist der Moment, wo er wenig später einsetzt, das Abendmahl. Und darum redet, wie Gott die Welt rettet. Und seitdem werden Christen bis heute immer wieder das Abendmahl feiern. Und mitten da drin in dieser Zeremonie sagt er, einer von euch wird mich verraten. Es ist, als ob er sagt, mitten in der Gemeinschaft der Gläubigen, ich muss mit euch über Verrat reden. Über Sünde, könnte man auch sagen. Über das, was schlecht ist. Hier gehört es auch hin. Ich muss thematisieren mit euch. Und deswegen ist es gerade eine Passage für jeden, der sich ganz nah an Jesus fühlt. Aber auch selbst wenn du sagst, na, ich bin nicht so nah dran, ist es gut, wenn du mal ein bisschen über Sünde redest, gerade bei den Frommen und so. Ja, jeden betrifft es. Und das ist das Erste, was eigentlich dieser Text sagen will, gerade weil es so irgendwie nicht so direkt ist, jeder ist ein Sünder und hier im Konkreten ein Verräter. Ich habe gelesen von dem britischen Autor C.K. Chesterton, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der hat so ein paar coole Bücher geschrieben, vielleicht kennt der eine oder andere ihn auch, und der wurde mal gefragt zu einem Essay, ob er ihm ein Essay verfassen könnte, was mit der Welt nicht stimmen würde. Daraufhin hat er ein kurzes Telegramm zurückgeschrieben, liebe Herren, ich, Unterschrift C.K. Chesterton. Es ist eine tiefe Wahrheit, wenn wir das wirklich glauben würden. Jeder ist Sünder. Das ist eine biblische Lehre. Gehören zur guten Nachricht des Evangeliums. Und hier bringt Jesus sozusagen auf den Punkt, in dem er sagt, einer von euch. Und damit jeden anspricht. Wenn wir das glauben würden, meine Lieben, wenn das wirklich vom Kopf ins Herz gehen würde, weil Christen sagen das immer mal so, ja, jeder ist Sünder, aha, dann würden wir viel barmherziger untereinander, miteinander umgehen. Und wir wären viel vergebungsbereiter. Weil die Wahrheit ist nämlich eine andere. Selbst wenn du sagst, ja, ich glaube diese Aussage, jeder betrifft das und ja, natürlich, du machst eine Zweiklassensache in dir auf. Ich auch. Wir gehen so. Wir unterscheiden und bewerten unterschiedlich. Nämlich immer die anderen und dich. Ja. Du merkst es daran, wenn es um Betrug geht beispielsweise. Ja, wer anders betrügt, und du kriegst das mit. Steuerhinterziehung oder andere Sachen und du schüttelst den Kopf. Ey, es geht gar nicht. Ja, aber wenn es darum geht, dass du ein bisschen mehr Kohle behalten kannst, sei es bei der Steuer oder bei anderen Sachen, dann ist das ein Kavaliersdelikt oder ein Robin Hood-Vorgehen. Ne? Du nimmst ja nur von den Reichen und gibst den Armen, nämlich dir, ne? Denen es zusteht. Ja? Und es ist ja, da, das ist okay. Das kannst du ruhig mal machen, von der Stadt ein bisschen Strom und Wasser klauen oder was auch immer, keine Ahnung. Oder unfreundlich reden hinter dem Rücken, ist auch so ein schönes, belehrtes Beispiel. Du kannst dich aufregen darüber, wenn andere das machen und du mitbekommst, dass jemand unfreundlich über dich redet hinter dem Rücken. Ja, wenn sie mal ehrlich, und du hast es noch nie gemacht? Ja, aber das ist dann, also man muss ja auch mal ein bisschen das reden können von der Seele, was einem auf dem Herzen liegt, ne? Oder unter frommen Kreisen heißt es dann, wir tauschen ja nur Gebetsanliegen aus. Ja, schon klar. Das sind unterschiedliche Werte, die wir ansetzen, ihr Lieben. Aber so sind wir. Bei dem anderen wiegt es schwer. Bei mir, da finde ich immer eine gute Erklärung. Das hat damit zu tun, dass wir das nicht glauben. Wir glauben, wir sind eigentlich besser. Aber das macht es, dass es uns schwerfällt, dem anderen zu vergeben oder auch barmherzig zu sein. Und es kommt dahin, dass wir sogar dann richtig herablassend über andere denken können, auch über Gruppen. Das sind dann immer die Politiker oder die anderen, die so und so Gesinnten, die Umweltschützer, was ich, oder die mit ihren fetten Autos rumfahren. Das sind die, warum es Probleme gibt in der Welt. Diese da. Jeder, der vom Evangelium berührt wird, merkt, nee, es ist anders. Ich habe Gnade erfahren, aber nicht aufgrund dessen, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich es verdient habe, sondern es wurde mir geschenkt. Ich habe nichts dabei. Und das verändert mein Denken. Ich bin einer von den ganzen, genau, ich bin so wie alle anderen auch. Ein schönes Beispiel habe ich für Tim Keller gelesen. Ich finde das sehr anschaulich, deswegen sage ich euch das. Das ist so, er hat es verglichen, so, stell dir vor, du und ein Freund, ihr wollt eine Bank überfallen. Ja? Vielleicht hat es der eine oder andere schon getan, müsst ihr jetzt nicht sagen. Aber okay, stellt es euch mal vor. Ihr habt eine Bank überfallen, wollt es vor und ihr seid schon drauf und dran und legt los und dann kommt Mr. X vorbei und Mr. X sagt, er kriegt das mit und ihr sagt, ja, wir haben vor, die Bank zu fallen. Und er sagt, mach das nicht. Du ruinierst dein Leben. Machst alles kaputt. Und ihr sagt ihm, nee, die Entscheidung ist getroffen, wir ziehen das durch. Und Mr. X schnappt euch, greift euch an den Jacken und hält euch fest und sagt, nein, macht's nicht. Und ihr reißt beide und dein Freund, der reißt sich los, macht sich frei, T-Shirt reißt, er geht in die Bank, überfällt die Bank, er schießt einen Wächter, landet im Gefängnis. Nach einiger Zeit gehst du zu ihm und besuchst ihn im Gefängnis. Keiner von euch würde doch dann sagen, du Idiot, warum hast du die Bank überfallen, Mann? Wie konntest du so blöd sein und dann, warum? Weil du es ja auch vorhattest. Und es war nicht dein Verdienst, dass du es nicht gemacht hast, sondern weil dich jemand zurückgehalten hat. Wenn wir erkennen, wie es um uns bestellt ist und dass wir innerlich ganz anders ticken, als wir es manchmal nach außen vorgeben, aber im Herzen sind wir alle doch gleich, dann werden wir gnädig und barmherzig miteinander umgehen. Dann werden wir nicht von oben herabreden und sagen, du Dummkopf. Es geht vielmehr um die Haltung bei Sünde. Und deswegen in unserem Herzen neigen wir alle zu Verrat. Nun, zweite Sache, was ist denn Verrat? Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Tiefe des, was man auch als Sünde bezeichnen könnte. Hier geht es nicht um moralische Verfehlungen, merkt ihr gleich. Hier geht es um was anderes. Wir lesen hier, und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu dem hohen Priestern, dass er ihn an sie verriete. Dass sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Ab da suchte dann eine gute Gelegenheit. Dieses Wort verraten kann man wohl auch übersetzen mit abgeben, verkaufen. Im Prinzip macht das Judas ja hier. Er verkauft Jesus. Jesus verraten könnte eigentlich sozusagen bedeuten, ihn gegen etwas einzutauschen, was mir von größerem Wert und Nutzen zu sein scheint. Und das, meine Lieben, steckt in uns allen, Gott gegenüber. Sünde ist dann die Motivation dahinter. Und es geht vielmehr, es geht wie gesagt nicht um was moralisch ein Gesetz tun oder nicht, sondern es geht um deine Herzenshaltung. geht um das, was uns treibt. Es ist, warum du etwas tust. Seht, du kannst dich an Gottes Willen orientieren oder nicht und ganz unterschiedliche Motive verfolgen. Einmal, weil du Gott liebst. Auf der anderen Seite, weil es dir Nutzen bringt. Weil du was davon hast. Ganz unterschiedliche Motive und doch, die Leute handeln genau gleich nach außen hin. Problem ist, wenn es schwierig wird. Dann werden unsere Motive offenbar. Und anscheinend wird es jetzt langsam knifflig. Und jetzt merkt man beim Judas auf einmal, wo die Motive liegen. Ihm ging es die ganze Zeit, vielleicht die ganze Zeit, wir wissen es nicht, aber an dieser Stelle geht es ihm um Nutzen. Habe ich was von diesem Knaben? Und anscheinend ändert sich gerade die Waagschale. Er meint, naja, von dieser Kohle, die ich da kriege, habe ich mehr von als diese, von diesem Jesus. Also bin ich bereit, ihn aufzugeben. Leute, warum verändern die Leute ihren Glauben, ihr Leben, wenn sie Christ werden? Warum tun wir das? Was ist die Motivation dahinter, warum man betet, warum man sich an die 10 Gebote hält, warum man zum Gottesdienst geht? Ist es Sehnsucht, ist es Liebe? Oder ist es, weil man das tut, weil es einen Nutzen gibt, weil ich einen Zweck verfolge? Im Prinzip, hier wird aufgedeckt bei diesem Judas-Prinzip, beim Judas-Vorgehen, meine Motivation ist Nützlichkeit. Nützt er mir etwas? Und sind wir mal ehrlich, auch das kennen wir. Wenn es schwierig wird, wie schnell sind wir dabei zum Fragen hier, wo ist mein Nutzen? Wo ist der Segen, für den ich doch unterschrieben habe? Warum bleibt er aus? Warum ich angetreten bin? Warum ich Christ geworden bin? Warum geht es mir jetzt nicht mehr gut? Das ist ein Nützlichkeitsdenken. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit nur was von ihm. Aber es ging mir nicht um ihn. Es ging mir um die Sache, die er mir gibt. Und sobald es schwierig wird, wird es offenbar. Wird es deutlich. Dann bin ich bereit, ihn einzutauschen. Gegen ein bequemeres Leben. Ein bisschen mehr Vorteil. Oder was auch immer. Wisst ihr, der Kontrast hier in dieser Bibelstelle wird eigentlich noch deutlicher, weil er unmittelbar vorher eine Begebenheit erzählt, nämlich eine Frau, die ihr Salböl nimmt, die Füße des Herrn salbt, nämlich von Maria Magdalena wird das berichtet. Die kommt da einfach zu so einem Meeting, stört das Meeting, wie sie am Tisch liegen und erzählen die Männer. Und dann kommt sie von hinten und salbt mit einem kostbaren Salböl die Füße von Jesus. Und alle sagen, das gibt's doch gar nicht, so viel Kohle. Das war ein teures Salböl, könnte man das Geld nicht den Armen geben. Und die verschwendet es hier. Diese Frau hatte nicht nach Nutzen gedacht, nicht nach einem Zweck verfolgt. Sie wollte einfach nur aus Liebe geben, geben, geben. Sie hat ihn geliebt, sie hat ihn bewundert. Judas ist das anders, da ist keine Bewunderung mehr, da ist Zweckdenken. Und er ist bereit, es einzutauschen. Wisst ihr, im Prinzip, die eine Person, diese Maria, die war getroffen von der Liebe und vom Evangelium, könnte man sagen, der guten Botschaft von Jesus selbst. Und deswegen handelte sie spontan, gab spontan die Ehre und die Liebe. Bei Judas war das nicht so. Und der Unterschied, wie gesagt, wird deutlich, wenn es schwierig wird. Bei einer religiösen Person, so wie bei Judas, könnte man sagen, da kommt der Gehorsam irgendwann zu einem Ende. Ich bin nicht mehr gehorsam, ich folge nicht mehr. Nämlich erstens entweder, wenn es schwierig wird, oder wenn ich mein Ziel erreicht habe. Auch das kennt ihr. Gebetserhörung erfolgt, dann löst sich die Nähe zum Herrn wieder auf. Brauche ich ihn ja nicht mehr. Es wird wieder schwierig. Oh, bitte Herr, hilf mir. Ah, ganz dicht dran. Großer Beter vom Herrn. Läuft wieder gut, kann ich ja wieder allein unterwegs sein. Entweder bekomme ich, was ich brauche, oder aber es wird schwierig und ich denke, ah, der kümmert sich ja nicht um mich. Und die Gefühle gehen immer hoch und runter, je nachdem, wie es mir geht. Das liegt daran, weil er mir was nützt oder auch nicht. Bei Maria Magdalena geht es nicht um Nutzen. Wie komme ich zu einer Maria Magdalena Herz? Wie komme ich daran, an ein Maria Magdalena Herz? Wie komme ich dazu, den Herrn zu lieben? Wie komme ich daraus, dass ich aus dieser Nützlichkeitsfalle herauskomme. Und das ist der letzte Punkt im Prinzip. Und dazu müssen wir uns Jesus anschauen, wie er ist. Wenn wir sehen, wie Jesus mit dem Verräter, mit dem Sünder sozusagen umgeht, mit dem, wo er wusste, du wirst mich ans Messer liefern, dann wird es unser Herz selber verändern. Und wir sehen vor allen Dingen, wie er um Judas ringt, und zwar in zweifacher Weise. Zum einen, er tut nicht nichts, sondern er sagt ganz klar, Judas, ich sehe dich und ich weiß, was du vorhast. Ich kenne dein Herz und ich weiß, zu was du bereit bist und was du dich entschlossen hast. Es ist nicht gut. Er nimmt sogar drastische Worte. Ne? Für den wäre es besser. Ne? Nee, also wo ist die Formulierung richtig krass? Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht. Das heißt, er muss sterben. Jesus muss sterben, klar. Aber weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Leute, das ist Liebe. Wir hören das manchmal so hart. Aber wenn du jemanden liebst und du siehst, dass er eine Entscheidung eingeht, die sein ganzes Leben ruinieren wird, die ihn in den Selbstmord treiben könnte, und das wird es hier tun, du wirst verzweifeln an dieser Tat. Deswegen Judas, nein! Und er spricht es aus. Liebe ist nicht so, naja, passt schon. Lieb du, wie du willst, ich lieb, wie ich will. Nee, das ist nicht Liebe, das ist Gleichgültigkeit. Er bringt es auf den Punkt und er spricht es aus, er spricht die Warnung aus. Aber wie tut er es? Nicht indem er bloßstellt, das könnte auch sagen, Judas, du Verräter, du bist der Mann. Sagt er aber nicht. Er lässt es offen, er stellt ihn nicht bloß vor den anderen, er legt ihn in diesem Moment nicht fest, er verurteilt ihn nicht. Weil auch da können wir jemanden festlegen. Wisst ihr, wenn wir es nicht ansprechen, dann geben wir dem Menschen nicht die Chance umzukehren. Aber wenn wir ihn festlegen darauf, dann nimmst du ihm auch manchmal die Chance umzukehren, seinen Kurs zu ändern. Und dann sagst du, so bist du, du bist schlimm, du bist böse. Und dann macht der Mensch fest. Beides tut Jesus in diesem Fall nicht. Er spricht es an, aber er stellt ihn nicht bloß. Und es gibt nur einen Grund dafür. Er ringt gerade um Judas. Er sehnt sich danach, dass dieser Mann noch umkehrt, dass dieser Mann noch gewonnen wird. Und wenn du ein bisschen was von dieser Spannung mitbekommst, die hier in diesem Raum herrscht, und dieses Ringen und diese Liebe, die dahinter steht, dann kommen wir ein bisschen an das Herz, die Leidenschaft des Messias, des Christus, der hier seinen Leidensweg geht. Übrigens, es ist das gleiche Ringen, was später am Kreuz für uns alle vollzogen wird. Das ist genau das gleiche Ring. Am Kreuz sehen wir nämlich genau dieselbe Aussage. Du bist eigentlich schuldig, aber ich will dich nicht verurteilen. Und damit ich dir in Freundlichkeit begegnen kann, trage ich das Urteil. Wisst ihr, es ist, als ob er in diesem Moment sagt, Judas, ich stell dich nicht bloß, weil ich später, ein paar Stunden später, selber bloßgestellt werde. Für euch, für dich. Ich verurteile dich nicht, weil ich das Urteil tragen werde. In einer wunderschönen Erzählung, und vielleicht ist es genauso Maria Magdalena gegangen, in Johannes 8 begegnet uns diese Spannung, und da merkt ihr was von dieser feinen Art, wie Jesus ringt auch. Da ist eine Ehebrecherin und sie wird beim Ehebruch ertappt. Und die frommen Leute sagen, Jesus, was sollen wir mit denen tun? Eigentlich muss sie gesteinigt werden. Und der Jesus tut erst nichts, schreibt auf der Erde. Sie bedrängen ihn weiter und dann sagt er, wenn ihr ohne Schuld seid, dann werft doch den ersten Stein. Dann gehen die Frommen langsam weg, die Pharisäer. Und irgendwann steht er auf und sagt, Frau, wo sind sie alle hin? Und dann sagt sie, sind alle gegangen. Hat dich keiner verurteilt? Keiner. Dann sagt er, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Er sagt, ich verurteile dich nicht. Aber er sagt, aber du hast gesündigt. Tu es aber nicht mehr. Seht ihr, wir machen immer, entweder wir sagen, das ist schlecht, das ist Sünde, und dann verurteilen wir auch. Oder wir sagen, nee, das kann man jetzt nicht Sünde nennen, das ist deine Art, das ist meine Art, aber wer weiß schon, was richtig und falsch ist, urteilen wir auch nicht drüber. Ja, weiß keiner genau. Aber bei ihm ist genau diese Spannung, eine heilsame Spannung. Er sagt, das ist schlecht, tu es nicht wieder, aber ich verurteile dich nicht. Ich spreche dich frei. So ringt er am Kreuz, so ringt er um uns. Deswegen lasst uns genau auf diese Liebe schauen. Die ist es, die das Herz zum Schmelzen bringt, uns von uns selbst befreit letztlich und von diesem Nutzendenken wegkommt, weil dann sehen wir Schönheit an diesem Jesus. Und dann entsteht Liebe ihm gegenüber. Und dann wirst du nicht mehr fragen müssen, was zu tun ist oder nicht, sondern du willst ihm folgen. Schaut den an, der wusste, er wird von dieser Person ans Messer geliefert, wie er um ihn ringt. Und so ringt er um dich. Wenn er so eine Liebe zu Judas hatte, der bereit war, ihn zu verkaufen, wird er dich nicht genauso ansehen, egal was du getan hast? In Liebe um dich ringen? Lasst uns gemeinsam noch beten. Herr, Herr, du siehst, wie es in uns ist, tiefer, als wir es selber uns selber sehen und erkennen können. Wir bitten dich, dass du unser Herz öffnest und uns ein Herz schenkst, so wie Maria es hatte, das liebt und nicht dir folgt, weil wir irgendeinen Nutzen uns erhoffen, eine Verbesserung, einen Segen, sondern weil wir dich sehen und erkennen. Und das auch nicht nur im Kopf, sondern mit dem Herzen dich sehen. So bitte öffne unser Herz für deine Liebe. Befreie uns, dir zu dienen, nicht um etwas zu empfangen, sondern weil wir durch dich schon alles empfangen haben. Diese aller Ehre. Amen.